SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Löhne rauf, bis zu 2% mehr Lohn für alle fordern Gewerkschaften, was die Arbeitgeber dazu meinen. Tote Eltern und ein schwer verletztes Kleinkind. Nach dem Unglück auf einer Materialseilbahn in der Innerschweiz zeigt sich, es gibt Unmengen solcher Bähnli und kontrolliert werden sie nicht.
Bei Materialtransportseilbahnen hält sich die Öffentlichkeit heraus und überbindet die gesamte Verantwortung dem Betreiber.
Urteile im Verschwörungsprozess in der Türkei. Lange Haftstrafen, aber auch Freisprüche. Und «Bonjour les Romans», «Bonjour Isabelle Guison». Sie war die erste Korrespondentin für Westschweizer Zeitungen in der Deutschschweiz.
Die Deutschschweiz ist für uns welchen Ausland. Und in dieser Beziehung war es sehr interessant, weil ich hatte das Gefühl zu reisen, wegzugehen.
Von ihrer Pionierarbeit erzählt die Journalistin um eins. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Simon Loy.
Der Gewerkschaftsverband Travail Suisse, zu dem 11 Personalverbände gehören, läutet die diesjährigen Lohnverhandlungen ein. Fürs nächste Jahr verlangt Travail Suisse 1-2% mehr Lohn, je nach Branche. In den letzten Jahren habe sich die Wirtschaft beeindruckend entwickelt, so die Begründung. Davon müssten die Angestellten profitieren können. Die Mindestlöhne will Travail Suisse generell um monatlich 100 Franken erhöht sehen. Schweizer Hotels haben im ersten Halbjahr 2013 mehr Gäste empfangen. Das Bundesamt für Statistik hat von Januar bis Juni 17 Millionen Hotelübernachtungen gezählt. Das sind über 1% mehr als in der Vorjahresperiode. Dabei kamen sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland mehr Gäste. Deutlich mehr Hotelübernachtungen leisteten sich die Chinesen, Gäste aus den Golfstaaten und den USA. Von den 13 Schweizer Tourismusregionen hat Zürich das größte Plus an Hotelübernachtungen verzeichnet. Zugreisende der SBB sollen an den Bahnhöfen in Zukunft schneller aus- und einsteigen, damit die Züge der SBB pünktlicher fahren und der Fahrplan besser eingehalten werden kann. Die SBB startet dazu ab dem 16. August ein Pilotprojekt an 5 Bahnhöfen im Laufental. Auf der Strecke von Basel bis Delsberg werden die Perrons an den Bahnhöfen in neue Sektoren unterteilt. Über ein Informationssystem wird den Passagieren dann genau angezeigt, wie die Züge halten. Die SBB hofft sich, dass Reisende so ihr gewünschtes Abteil schneller finden. Das Pilotprojekt dauert voraussichtlich ein Jahr. Danach entscheidet die SBB über die Einführung dieses Systems. In der Schweiz wird die Immobilienblase derzeit nicht grösser. Das stellt die Grossbank UBS fest, die dazu 4-mal im Jahr einen Bericht verfasst. Das heisst, die Überbewertung von Immobilien stagniert, im Gegensatz zur Immobilienblase der 90er, 80er Jahre, die laufend grösser geworden war. Entwarnung geben könne man allerdings nicht, denn es gebe neue Risikoregionen um Zürich, so zum Beispiel Winterthur oder das Zürcher Oberland. Diese Gebiete seien attraktiver geworden, weil die Preise in Zürich stark gestiegen seien. Die Spitze des Stahlkonzerns Schmolz und Bickenbach ist nicht einverstanden mit dem Übernahmeangebot der Beteiligungsgesellschaft Renova. Renova wird vom russischen Milliardär Viktor Wechselberg kontrolliert. Der Preis, den Renova zu zahlen bereit sei, sei nicht fair, so der Verwaltungsrat des Schweizer Konzerns. Dessen Stellungnahme hat allerdings wenig Gewicht. Renova hat, zusammen mit den Gründerfamilien, bereits genügend Aktien, um Schmolz und Bickenbach maßgeblich kontrollieren zu können. Nach dem Seilbahnunglück im Kanton Schwyz ist ein vorerst festgenommener Mann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Alp-Mitarbeiter war im Zusammenhang mit dem Absturz einer Transportseilbahn am Samstag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hat ihn in der Zwischenzeit befragt. Die Behörden klären nun technische Fragen ab. Beim Absturz kam ein Ehepaar ums Leben, ihr Kleinkind überlebte schwer verletzt. Der neuseeländische Milchproduktekonzern Fonterra hat sich bei den chinesischen Behörden für die Lieferung verunreinigter Produkte entschuldigt. Chinesische Lebensmittelimporteure hatten zuvor von Terra-Produkte zurückgerufen, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur mitteilte. Von Terra hatte selber Alarm ausgelöst und vor den Milchprodukten gewarnt. Diese könnten Bakterien enthalten, die zu lebensgefährlichen Vergiftungen führen. Der neuseeländische Konzern exportierte die betroffenen Präparate wie Säuglingsnahrung und Sportgetränke nach eigenen Angaben unter anderem nach China, Australien, Malaysia und Saudi-Arabien.
12.35 Uhr, Rendezvous gleich mit Hintergründen zur nächsten Lohnrunde. Dann erklären wir, warum das Geld in den Portemonnaies der Schweizer Bevölkerung so locker sitzt. Genauer, das Geld in bestimmten Portemonnaies. Die sehr unterschiedlichen Urteile in der Türkei. Was bedeuten sie für den Machtkampf zwischen Premier Erdogan und der Armee? Wenn Sie nach der anstrengenden Wanderung auch mal gerne ein Warentransportseilbähnli besteigen, aufgepasst, die Gründe. Und schließlich von professionell bis halbbatzig, wie Kantone ehemaligen Verdingkindern und administrativ Verwahrten dabei helfen, ihre Geschichte aufzuarbeiten.
Lieber weniger Anlaufstellen als zu viele, die dann nicht richtig funktionieren.
Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.996 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.23,58 gehandelt und der Dollar zu 93,12 Rappen. Das Wetter, heute Nachmittag bleibt es sonnig, einzelne Gewitter beschränken sich auf die Bergregionen. Morgen geht es mit ziemlich sonnigem Wetter weiter, jedoch kann es auch im Flachland kurz regnen oder gewittern. Es bleibt heiß mit rund 30 Grad.
Der Schweizer Wirtschaft geht es derzeit bestens. Jetzt sollen auch die Angestellten davon profitieren. Travail Suisse, die Arbeitnehmerdachorganisation, fordert bis zu 2% mehr Lohn. Und die Arbeitgeber zeigen dafür gar Verständnis im Grundsatz. Die Hintergründe von Ivan Lieberher.
Die Schweizer Wirtschaft trotzt dem schwierigen Umfeld und wächst um 1,5% in diesem Jahr und sogar um 2% im nächsten Jahr. So die Prognose des Staatssekretariats für Wirtschaft. Diese Dynamik komme nicht von ungefähr, findet Arno Kerst, Vizepräsident der Gewerkschaft SINA, einer der 11 Verbände unter dem Dach von Travail Suisse.
Es ist ja schon bemerkenswert, wie die Schweizer Wirtschaft trotz Frankenkrise, trotz schwächender Konjunktur in Absatzmärkten so gut dasteht. Und das hat damit zu tun, dass die Arbeitnehmenden einen grossen Einsatz leisten. Sie sind sehr flexibel, sehr qualitätsbewusst und dies muss jetzt auch endlich entschädigt werden.
Eine Entschädigung, auch weil sich die Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren mit hohen Forderungen zurückgehalten hätten. Die Schweiz habe den tiefen Einbruch Ende 2008, Anfang 2009 überraschend schnell überwunden. Doch davon hätten die Arbeitnehmer seither nichts gespürt, sagt Gewerkschafter Kerst.
Die Löhne sind um gerade mal 4% real gestiegen. Die Wirtschaft ist aber im gleichen Zeitraum um 14% gewachsen. Also hier gibt es einen grossen Gap, hier besteht Nachholbedarf.
Travail Suisse fordert für 2014 nun Lohnerhöhungen etwa in der Größenordnung des Wirtschaftswachstums, also bis 2%. In den meisten Branchen sei das realistisch. Dieser Ansicht sind auch die Arbeitgeber. Allerdings müsse differenziert werden, sagt Roland Müller, Direktor des Arbeitgeberverbands.
Es wird sicher Unternehmungen geben, die an die obere Limite gehen können. Es wird auch Unternehmungen geben, wo keine Lohnerhöhung drin ist. Das ist vor dem Hintergrund einer Nullteuerung oder einer ganz kleinen Teuerung auch vertretbar.
Gerade die Exportwirtschaft leide nach wie vor unter dem starken Franken und den unsicheren Wirtschaftsaussichten in vielen Gegenden der Welt. Hier liege deshalb weniger drin als etwa bei Unternehmen der Binnenwirtschaft. Das anerkennt auch Arno Kerst von der Gewerkschaft SINA. Für ihn ist aber wichtig, dass alle Angestellten gleichermaßen profitieren. Er wehrt sich dagegen, dass Lohnerhöhungen immer häufiger individuell gewährt werden.
Gerade in der Industrie sind solche Einmalzahlungen immer mehr verbreitet. Es hat den grossen Nachteil, dass es keine nachhaltigen Lohnerhöhungen sind. Und in der Industrie ist das dringend notwendig.
Auch aus politischen Gründen dürfen sich die Gewerkschaften Hoffnungen machen. Denn angesichts der bevorstehenden Abstimmungen über die 1:12 und die Mindestlohninitiativen könnten sich die Arbeitgeber großzügiger zeigen als sonst, gewissermaßen um den Initiativen Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ivan Lieberherr, mehr Geld für die Angestellten fordern die Gewerkschaften also. Immerhin bleibt uns heute mehr vom Lohn als früher, weil viele Produkte in der Schweiz günstiger geworden sind. Aber dieser Umstand alleine erklärt nicht, warum in der Schweiz derzeit so viel ausgegeben wird wie kaum je zuvor. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Es gibt einen ganz entscheidenden Treiber für den Konsum: die Einwanderung. Zum einen seien dies oft gut Qualifizierte mit entsprechendem Einkommen, sagt Michael Grass von der Forschungsstelle BAG Basel. Aber nicht nur das.
Solche Leute tätigen zum Teil natürlich auch sowas wie, bei Unternehmen würde man es Erstinvestitionen nennen. Das heißt, sie brauchen erstmal eine Grundausstattung, wenn sie hier in die Schweiz kommen.
Die Zahl der Konsumenten steigt also stark an. Und sie kaufen nicht nur die Grundausstattung zum Leben wie Waschmaschinen, Apparate, Lampen etc. Seit Jahren zeichnet sich ab, dass Schweizerinnen und Schweizer viel mehr Geld für ihr körperliches Wohlergehen ausgeben würden.
Daneben hat man einfach auch relativ starke Trendausgaben im Bereich Gesundheit, die sich dort seit Jahren sehr positiv zu Buche schlagen.
Positiv zumindest, was die Konsumausgaben betrifft. Nicht vergessen dürfe man zudem weitere Lohnbestandteile, die oft im Reallohn nicht einbezogen würden, wie zum Beispiel Nacht- oder Akkordzuschläge oder Boni von Managern. Geld fließe aber zusätzlich auch noch aus den Vermögen ins Portemonnaie.
In Form von Zinsen oder weil man Kapitalgewinne erwirtschaftet, indem man zum Beispiel eine Aktie verkauft und einen Gewinn erwirtschaftet. Und mit den Vermögenseinkommen ist es so, dass die 2012 sehr stark angestiegen sind.
Auch Sibyl Duss von der UBS bestätigt diesen positiven Konsumtrend. Entscheidend sei zudem, dass die Stimmung in der Schweiz stabil sei, trotz Krise in den Nachbarländern.
Die Arbeitsplatzsicherheit in der Schweiz ist immer noch sehr hoch, was sicher auch noch den Konsum zusätzlich etwas gefördert haben könnte.
Mit dieser Sicherheit greift man mutiger auch mal tiefer in die Tasche. Mutiger sind die Konsumentinnen und Konsumenten wohl auch, wenn es um Kredite geht, weil diese zurzeit relativ günstig zu erhalten sind.
Das könnte durchaus auch ein weiterer Grund sein, dass die Leute eher konsumieren. Man sah das auch beispielsweise im Hypothekarmarkt, wo die Zinsen auch auf historischen Tiefständen sind.
Besonders die Leasingverträge, speziell für Autos, haben laut der Zentralstelle für Kreditinformationen 2012 zugenommen. Tiefere Zinsen sind also auch ein Grund für den steigenden Privatkonsum, wenn auch klar weniger bedeutend als die Einwanderung. UBS rechnet damit, dass die Leute auch 2013 überdurchschnittlich konsumieren und der Konsum wird damit weiterhin eine tragende Säule für die Schweizer Wirtschaft sein.
Für diesen außergewöhnlichen Prozess ließ die Türkei extra einen Gerichtssaal bauen auf einem Gefängnisgelände außerhalb von Istanbul. Angeklagt sind 276 Leute, Armeeoffiziere, Lehrer, Beamte, Journalisten. Planten sie einen Putsch gegen den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan mit dem Ziel, eine Militärregierung an die Macht zu bringen? Oder haben Erdogan-Leute die Putschpläne erfunden, um Kritiker wegsperren zu können? Diese schwierige Frage hat heute ein türkisches Gericht also entschieden, und zwar sehr unterschiedlich, mit langen Gefängnisstrafen, aber auch Freisprüchen. Ich bin nun verbunden mit dem Journalisten Thomas Seibert in Istanbul. Wie begründet das Gericht seine Urteile?
Das Gericht sagt, es sei zu dem Schluss gekommen, dass es eine Geheimorganisation namens Ergenekon gab, und die wollte mit Waffengewalt die Regierung stürzen. Das heißt, die Verurteilungen, die zur Stunde verlesen werden, werden begründet mit der Vorbereitung eines bewaffneten Umsturzversuches.
Wie soll dieser Geheimbund Ergenekon denn funktioniert haben?
Die Schuldsprüche, die wir bisher kennen, zeichnen ein Bild von dieser Organisation, so wie das Gericht sich das vorstellt. Da haben wir eine ganze Reihe von Offizieren, ehemaligen Offizieren der türkischen Armee, die an der Spitze gestanden haben soll. Ein Ex-Oberst hat knapp 50 Jahre Haft bekommen. Es gibt aber auch andere Leute in dieser Organisation, ein ehemaliger Polizeichef, ein ehemaliger Chef der türkischen Hochschulbehörde, Journalisten, nationalistische Politiker und auch ein Mafia-Boss, der dabei ist. Und dieser Mafia-Boss soll nach Meinung des Gerichts eben die Drecksarbeit für Ergenekon geplant haben, das heißt politische Mordanschläge, um das Land ins Chaos zu stürzen und so den Weg für eine Militärregierung freizumachen.
Was bedeuten diese Urteile denn für die Stellung der Armee in der Türkei? Die wird ja jetzt in ein ziemlich schiefes Licht getaucht.
Das ist richtig. Der Machtkampf, den die Armee sich geliefert hat in den letzten Jahren mit der Regierung Erdogan, der ist inzwischen entschieden, noch auch schon vor den Gerichtsurteilen heute. Erdogan hat die Armee in die Schranken gewiesen und dieser Prozess, der hat ja 5 Jahre gedauert, mit immer neuen Vorwürfen gegen hochrangige Ex-Offiziere. Dieser Prozess hat dazu beigetragen, das Ansehen der Armee in der Bevölkerung doch zu erschüttern. Man muss sich vor Augen halten, dass die türkische Armee lange, lange Zeit sehr, sehr ehrfürchtig betrachtet wurde von der türkischen Bevölkerung und das ist seit dem Ergenekon-Prozess eben anders geworden.
Wie nimmt diese Bevölkerung denn das Urteil auf oder die Urteile?
Vor dem Gerichtsgebäude, das weiträumig abgesperrt ist, ich war heute Morgen dort, da haben sich mehrere tausend nationalistische Demonstranten versammelt, die sagen, das Urteil steht sowieso schon lange fest. Die Regierung hat beschlossen, diese Leute hinter Schloss und Riegel zu bringen, ohne Gerichtsverfahren. Teilweise sagen die Leute, wir werden weiter demonstrieren, bis Erdogan gestürzt ist. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Anhänger von Erdogan und die Regierung selber, die sagt, das ist ein Prozess gegen eine illegale Organisation, die in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Das heißt, das Land ist gespalten in dieser Frage.
Das letzte Wort ist denn ja auch noch nicht gesprochen. Der Berufungsgerichtshof in Ankara wird die Urteile überprüfen. Was erwarten Sie davon?
Das wird sehr interessant werden, weil das Gericht sich offenbar sehr große Mühe gibt, die einzelne Schuld, die einzelne Last der Schuld der verschiedenen Angeklagten sehr, sehr fein auszutarieren. Das heißt, man hat hier kein flächendeckendes Urteil, alle sind schuldig, alle sind freigesprochen, sondern das Gericht gibt sich Mühe, in diesen 275 Fällen einzeln vorzugehen. Das vergrößert meiner Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit, dass das Urteil vom obersten Berufungsgericht in Ankara bestätigt wird.
Das waren Einschätzungen von Thomas Seibert in Istanbul. Besten Dank. Der Weg von der Alp Berlaui runter zum Vecchitaler See ist ein steiles Gebiet im Kanton Schwyz. Einem Ehepaar war es am Samstag vermutlich zu viel. Die beiden wollten sich in einer Transportseilbahn fahren lassen. Die Seilbahn stürzte ab, das Paar kam ums Leben, sein Kleinkind überlebte schwer verletzt. Solche Bahnen sind nicht gemacht für Personentransporte. Trotzdem steigen immer wieder Personen ein. Wer ist eigentlich für diese Bahnen verantwortlich und wer kontrolliert sie? Inlandredaktor Peter Maurer.
Sie erleichtern dem Bergbauern und Sennen oftmals die harte Arbeit, wenn es zum Beispiel darum geht, Milch oder Käse oder Heu zu transportieren. Die einfachen Materialbahnen, manchmal bloße Holzkissen oder simple Gestelle. Eine genaue Zahl kann Urs Praschler, Präsident des interkantonalen Konkordates für Seilbahnen und Skilifte, zwar nicht nennen, er sagt aber:
Es gibt eine Unmenge Transportseilbahnen in allen möglichen Standards.
Und in der Schweiz gibt es zwar auch ein Bundesgesetz über die Seilbahnen, das heißt über jene Bahnen, mit denen Menschen transportiert werden. Darin ist alles geregelt, Warten, Kontrollen und so weiter. Aber die unzähligen privaten Materialtransportbahnen in den Bergen fallen nicht unter dieses Gesetz.
Diese Materialtransportseilbahnen sind keiner offiziellen amtlichen Kontrolle und Überwachung unterstellt.
Und das bedeutet schlicht und einfach:
Es sind die Betreiber, die für ihre Bahn die Verantwortung tragen, dass sie in einem korrekten Zustand sich befinden.
Mit diesen Bahnen dürften und sollten ja lediglich Lasten, Waren befördert werden, betont Urs Praschler vom interkantonalen Seilbahnkonkordat.
Für den schlimmen Fall, wenn einmal etwas kaputt geht, dann gibt es nur Materialschaden.
Beim Unglück auf der Alp Berlaui starben freilich Menschen, weil sie in eine Materialtransportbahn gestiegen sind, weil oben am Berg jemand Ja zu dieser verhängnisvollen Fahrt gesagt hat. Praschler sagt:
Es müsste eigentlich nicht sein, wenn der Einzelne seiner Verantwortung bewusst ist.
Trotzdem, Urs Praschler fände es auch heute unverhältnismäßig,
dass alle diese Bahnen kontrolliert werden müssten, weil eben der privaten Initiative in diesem Bereich diese sollte nicht eingeschränkt werden. Es wäre einmal abzuschätzen, wie groß der Aufwand wäre, wenn alle diese Bahnen kontrolliert werden müssten. Bisher hat sich niemand dafür stark gemacht, diese Bahnen einer Kontrolle zu unterstellen.
Die Untersuchungen zum Transportseilbahnunglück im Kanton Schwyz gehen weiter.
Zehn vor eins, Sie hören Rendezvous. Verdingkinder, Administrativversorgte, Zwangssterilisierte, Sie können seit April Ihre schwierige Vergangenheit mit kantonaler Hilfe aufarbeiten. Die Kantone haben Anlaufstellen eingerichtet, die den Betroffenen helfen sollen, herauszufinden, was, wann, wo mit ihnen passiert ist. Allerdings hadern die Kantone mit einer einheitlichen Praxis, zum Unmut der Betroffenen. Inlandredaktor Roland Wermelinger.
Die Anlaufstellen wurden ungewöhnlich schnell geschaffen. Statt wie gewöhnlich erst Konzepte zu entwickeln und Reglemente zu schreiben, empfahl die SODECA, die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren, die bestehenden Opferhilfestellen zu nutzen und die jeweiligen Kantonsarchive beizuziehen. Besonders aktiv ging der Kanton Zürich vor. Die Opferberatung wurde aufgestockt. Die Beraterinnen begleiten die Betroffenen auf der Suche nach ihrer Vergangenheit. Geschäftsleiterin Elsbeth Aeschlimann.
Wir begleiten Betroffene auf die verschiedenen Archive, sind dabei, wenn sie Akteneinsicht nehmen und haben dann die Möglichkeit, auch wieder eine Nachbesprechung anzubieten.
Es geht dabei auch darum, die Akte so aufzubereiten, dass sie parat ist, sollte die Politik dereinst finanzielle Ansprüche entschädigen. 23 Mal wurde das Angebot in den ersten beiden Monaten in Zürich genutzt, schweizweit knapp 100 Mal. Noch nicht so viel also. Und das überrascht den Zürcher Staatsarchivar Beat Gnädinger nicht.
Da sind wir wirklich gefordert, einfach zu verstehen, dass das einen Moment geht, dass jemand, der 30 Jahre lang schwierige Erfahrungen gemacht hat mit Behörden, im Moment halt einfach keinen Bock hat, von sich aus sozusagen zu den Behörden wieder zu gehen und diesen a priori zu vertrauen.
Was die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen auf den Archiven schwarz auf weiß zu Gesicht bekommen, schockiert und verstört sie, reißt alte Wunden auf. Eine, die das erlebt hat, ist Ursula Biondi. Ihr Vergehen war, von zu Hause auszureisen und mit 17 schwanger zu werden. 1967 war das. Diesen sogenannten liederlichen Lebenswandel bestraften die Behörden, indem sie sie ins Frauengefängnis Hindelbank steckten, ein ganzes Jahr lang. Heute ist Biondi die Sprecherin von vielen Frauen und Männern, die noch bis 1981 ohne Gerichtsurteil oder psychiatrisches Gutachten weggesperrt wurden. Administrativ versorgt. Bei ihr haben sich Betroffene über schlechte Erfahrungen mit kantonalen Anlaufstellen beklagt. Biondi fordert deshalb:
Es darf kein kantonlicher Geist herrschen. Es muss überall dasselbe sein. Lieber weniger Anlaufstellen als zu viele, die dann nicht richtig funktionieren. Weil all diese Menschen, die Opfer geblieben sind und die dann zum ersten Mal mit ihren Akten konfrontiert werden, die müssen unbedingt vis-à-vis jemand haben, der dann genügend Sensibilität zeigt und die Menschen dann auch begleitet.
Der Blick auf die Liste der kantonalen Anlaufstellen zeigt, längst nicht alle Kantone sind der Empfehlung der Sozialdirektorenkonferenz gefolgt. Und längst nicht alle haben wie in Zürich finanzielle Mittel bereitgestellt. In Appenzell-Innerrhoden, Basel-Stadt, Uri, Genf, Waadt und dem Wallis müssen Betroffene selber in die Archive gehen. Andere Kantone haben die Beratung in externe Büros ausgelagert oder den Ombudsmann beauftragt. Das Problem ist erkannt. In einigen Wochen ist eine Zusammenkunft aller kantonalen Anlaufstellen geplant, wo minimale Standards definiert werden. Elsbeth Aeschlimann vertritt als Leiterin der Zürcher Opferberatungsstelle ihre Berufskolleginnen in den Kantonen, auch am runden Tisch des Bundes.
Es sollte wirklich längerfristig so sein, dass Betroffene, egal an welcher Anlaufstelle, in welchem Kanton sie sich melden, ähnliche Leistungen erhalten.
Denn Wenn Betroffenen, die ihre Leidenslebensgeschichte erforschen, auf dem Weg durch die Instanzen von oft mehreren Kantonen nicht richtig geholfen wird, ist das für sie besonders tragisch, weil sie dann wieder an Ämtern gescheitert sind.
Die Geschichte der Betroffenen will der Bund also aufarbeiten helfen, gemeinsam mit Kirchen und dem Bauernstand. Dazu lud der Urner Altständerat Hans-Rudi Stadler im Auftrag des Bundes bereits zu einem ersten runden Tisch. Seither erhält er viel emotionale Post von Betroffenen, wie er Roland Wermelinger im Gespräch sagte.
Ich spüre, wenn finanzielle Hilfe gesucht wird. Ich spüre aber auch einfach Unmut und Enttäuschung. Ich habe Gespräche fast in der ganzen Schweiz geführt, mit ehemaligen Verdingkindern, ehemaligen Heimkindern, mit administrativ Versorgten oder auch mit einer Frau, die als 18-Jährige zwangssterilisiert wurde.
Das zieht einem dann auch rein, kann ich mir vorstellen.
Es ist nicht irgendeine Sachfrage. Es geht um Menschen, die unter uns leben und häufig sind sie auch sehr zurückhaltend, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Sie leben unerkannt unter uns. Es wollen nicht alle Menschen diese Geschichte nach außen tragen.
Damit wird ja klar, es steht recht viel auf dem Spiel. Dieser runde Tisch darf eigentlich gar nicht scheitern, sonst schlägt man den Betroffenen wieder ins Gesicht. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen zum Teil natürlich auch sehr hoch, dass man am Schluss fast sicher jemanden enttäuschen muss.
Ich spüre natürlich diese Ungeduld. 25 Jahre ist nichts geschehen und jetzt möchte man endlich Lösungen. Wir hatten im April einen sehr eindrücklichen Gedenkanlass erlebt. Dieser Gedenkanlass hat natürlich auch viele Hoffnungen und Erwartungen geweckt.
Und daraus entstand ja auch dann dieser runde Tisch, den Bundesrätin Sommaruga initiiert hatte, den Sie jetzt leiten. Und auf diesem Tisch liegt jetzt eben sehr viel. Die geschichtliche Aufarbeitung, die juristische, die gesellschaftspolitische, aber auch finanzielle Forderungen. Und jetzt geht es in den Diskussionen vor allem ums Geld. Das macht es wahrscheinlich auch nicht einfacher, diese ganze Bewältigung am runden Tisch schon.
Diese finanziellen Fragen wurden vor dem ersten runden Tisch in einem ganzen Bündel eigentlich deponiert. Ich habe gespürt, auch in den Kontakten mit Betroffenen gespürt, es gibt Härtefälle. Ich habe gespürt, dass die Auswirkungen ihrer Geschichten bis heute nachwirken, oder? Und dass sich bei Ihnen, bei Betroffenen heute auch ganz konkrete finanzielle Fragen stellen. Deshalb muss sich der runde Tisch auch mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Auf der einen Seite die Betroffenen, die Angst haben, wieder über den Tisch gezogen werden und auf der anderen Seite eben die Vertreter der Organisationen. Für die ist das auch nicht so einfach. Und für Sie, ist das überhaupt steuerbar?
Das sind sehr schwierige Diskussionen und noch sehr schwierige Diskussionen werden anstehen. Man prallt aufeinander.
Was ist die größte Klippe, die größten Herausforderungen?
Eine große Herausforderung ist ganz sicher die zeitliche Dringlichkeit. 25 Jahre ist nichts geschehen. Welche Alternative haben wir zum runden Tisch? Die Alternative ist eigentlich, dass weitere 25 Jahre nichts geschieht. Und diese Zeit haben wir nicht.
Sagt Hans-Rudi Stadler. Roland Wermelinger hat mit ihm geredet über die schwierige Aufarbeitung der Geschichte von Verdingkindern, Zwangssterilisierten und anderen. Dieses Gespräch und auch den Beitrag vorher zum Kantönligeist in dieser Sache finden Sie auch im Internet etwa ab 13:30 srf.ch/rendezvous. Ja, und jetzt heißt es dann hier gleich Bonjour les Romans, diese Woche mit der Westschweizer Journalistin Isabelle Guison. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Simon Loy.
Der Gewerkschaftsverband Travail Suisse verlangt fürs nächste Jahr eine Lohnerhöhung von 1-2%. Die Mindestlöhne, die müssten generell um monatlich 100 Franken erhöht werden. Die Übernachtungen in Schweizer Hotels haben im ersten Halbjahr 2013 um über 1% zugenommen auf 17 Millionen. Es kamen sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland mehr Gäste. Die SBB wollen ihre Fahrgäste dazu bringen, schneller ein- und auszusteigen. Sie starten dazu ein Pilotprojekt an 5 Bahnhöfen der Laufentalstrecke. Dort werden die Perrons in neue Sektoren unterteilt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.